Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Wochenspots im neuen Jahr. Dieses Mal wieder mit mir, Kaya Azayan. Ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Kaya Azayan.
Anfang des Jahres gibt es erfahrungsgemäß viele Personalverkündungen. Das sieht man auch bei uns im Versicherungsmonitor, wo wir in dieser Woche über mehrere Wechsel und Beförderungen berichtet haben. Nach meinem Empfinden wird das ja immer mehr und auch in immer kürzeren Abständen. Würden Sie sagen, die Dynamik hat sich hier verändert, Herr Fromme?
Ja, und zwar tut sich da ganz viel, nicht nur bei den Chefs, sondern auch bei den einfachen Mitarbeitern. Das ist schon interessant. Im November haben 9% mehr Menschen gekündigt als im Vormonat. Da sind manche Branchen sehr stark vertreten. Zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie ist es 7%, in der Gesundheitswesen 6,4% und im Einzelhandel 4,4%. Versicherung steht noch gut da mit 1,4% Kündigungen der Belegschaften im November. Aber trotzdem ist das relativ viel. Und wenn man sich anguckt, was da gerade unterwegs ist in der Welt, das zeigt sich, was wir ja auch schon öfter besprochen haben, dass die Pandemie bei den einfachen Mitarbeitern dazu führt, dass sich viele überlegen, ob der Job noch der richtige ist, den sie haben.
Ja, also wird das da auch irgendwie in der Studie aufgegriffen, was da die Gründe für sind oder jetzt in der Erhebung?
Also das sind Zahlen vom US-Arbeitsministerium, okay. Die sagen einfach Job Dissatisfaction, weil witzigerweise in manchen Branchen ist die Job Satisfaction sehr hoch und trotzdem die zum Beispiel Finanzwirtschaft oder sowas, trotzdem die Kündigungen steigen an. Das hängt auch damit zusammen, glaube ich, dass die Pandemie vielen Menschen Alternativen aufgezeigt hat oder neue Überlegungen oder den Gedanken, kann ich mich selbstständig machen, vielleicht von zu Hause aus oder reicht ein Einkommen aus oder sowas. Das sind alles Sachen, die da eine Rolle spielen.
Ja, auch
jedenfalls, ich glaube, dass die Belegschaften ziemlich durcheinander geschüttelt werden in den nächsten Wochen und Monaten, vor allem Monaten. Und das erreicht natürlich auch die Chefetage.
Ja, also ich meine, diese Fluktuation, die und auch dieser ständige Jobwechsel, das sieht man ja auch auf LinkedIn. Also ständig lese ich von irgendwelchen Menschen, die jetzt plötzlich doch schon nach 2 Jahren bei einem Versicherer wieder den Job wechseln. Und wenn man dann da auf die Timeline, also auf das Profil geht und sich dann anschaut, wo diese Person schon überall gearbeitet hat. Also es gibt ja kaum noch jüngere Führungskräfte, die jetzt so im Alter von, weiß ich nicht, 30 bis ungefähr Mitte 40 sind, die da jetzt nicht schon bei mindestens 3 bis 4 Unternehmen vorher gearbeitet haben und dann da nur ein paar Jahre waren, um dann wieder zum nächsten zu gehen. Also dieses Motto, 20 Jahre beim gleichen Unternehmen arbeiten, das gibt es ja kaum noch oder ist im Grunde schon vom Aussterben bedroht.
Das stimmt. Und das hängt auch damit zusammen, dass der Markt so fluide ist, dass also auch Menschen, die dann 2 Jahre irgendwo sind und sich gut bewähren, kriegen auch viele Angebote. Andererseits, wenn sie sich nicht bewähren, liegt man ihnen auch nahe, vielleicht zu gehen. Also diese Versicherungsmentalität, die es lange gab, die ist auch bei den jungen Führungskräften jetzt weg. Das ist ein Job und viele sagen mir auch, wenn das bei der Versicherung, dann wechsle ich in eine andere Branche mit dem, was ich kann im Tech-Bereich oder in der Menschenführung oder im HR-Bereich, das kann ich auch anders machen.
Ja, also ich finde es auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich diese Entwicklung beurteilen soll, dass dann auch so CEO-Posten mit externen Personal belegt werden und gar nicht mehr so dieses klassische sich nach oben arbeiten mehr so gibt. Also bestes Beispiel, Schunk fällt mir da jetzt ein, wo ich super überrascht war, als dann plötzlich der Perseus-Chef als neuer angehender Chef ernannt wurde, weil Perseus ja ein Cyberdienstleister ist, Schunk ein Spezialmakler. Wie kommt man da auf diese Idee?
Ja gut, Ecclesia hat ihn gekauft und die haben natürlich das Problem, dass sie da ein sehr altes, gewachsenes Unternehmen haben. Sie müssen irgendwie versuchen, das ein bisschen zu integrieren, ihren Konzern. Und wenn du da einen aus der Bude nimmst, dann ist der immer sozusagen der Fürst oder der Stammeshäuptling des Stammes da, der auch dessen Interessen vertreten muss. Wenn du jemanden von außen nimmst, der vielleicht noch ordentliche Tech-Credentials hat und deswegen da auch was bewegen kann, dann hat das eine andere Qualität, das kann ich schon verstehen. Aber mit den Vorständen, da haben Sie vollständig recht. Das ist, also ich erwarte in diesem Jahr sehr viele Vorstandswechsel. Das hängt auch damit zusammen, dass der Druck in den Unternehmen größer wird, der Druck von der Aufsicht. Die Aufsicht ist auch nicht sehr glücklich über den einen oder die andere in der Branche, der da in, oder die da in Führungspositionen sind. Und da wird Druck von der Aufsicht kommen. Da wird aber auch aus den Unternehmen und den Aufsichtsräten Druck kommen. So einfach weiter, so wie bisher, geht das nicht mehr. Fast alle haben Riesenhausaufgaben in der Digitalisierung. Manche haben das angepackt. Andere überhaupt nicht. Dann gibt es das große Problem Lebensversicherung, wo wieder die BaFin ziemlichen Druck macht, dass sie sich verbessern, dass sie ihre IT-Systeme auf Stand bringen und so weiter. Also genug Problemzonen, wo so ein Konzern, auch wenn es ein Versicherungsverein ist, der ja normalerweise vergleichsweise harmonisch in der Führung läuft, weil der Aufsichtsrat wird ja vom Vorstand selbst meistens sozusagen bestimmt. Selbst da fängt es an, jetzt spannend zu werden.
Ich glaube auch, der Faktor Alter spielt sicher auch eine Rolle, weil viele Vorstände halt ältere Menschen aufweisen, die jetzt halt bald auch das Rentenalter erreichen. Also da wird es dann auch auf diesem natürlichen Wege einen Wechsel geben. Ist halt nur die Frage, mit was für Personen die Plätze belegt werden, die frei werden, wie jung die sind, wie divers.
Ja, da gibt es ja nicht so viele und die Konkurrenz um die ist groß. Aber ich will noch ein Beispiel mit der Lebensversicherung sagen. Da gibt es die Krankenversicherer DBK. Ein toller Krankenversicherer, tolles Unternehmen. Und die haben einen Lebensversicherer, der nach allen Kennzahlen, vor allem den Solvency-Werten, ziemlich große Schwierigkeiten hat. Einer der Gründe für die Schwierigkeiten ist, dass die Generation, die jetzt gerade aus den Aufsichtsräten abgetreten ist, vor 22, 23 Jahren die glorreiche Idee hatte, allen Kunden, die eine 3%-Garantie hatten, eine 4%-Garantie zu geben, nachträglich und ohne Not, weil sie die Kunden ja gut behandeln und gleich behandeln wollten. Und das schlägt jetzt richtig rein. Und das haben die jetzigen Vorstände, haben Aufräumarbeiten zu machen für Fehler, die Leute gemacht haben, die bis vor kurzem noch ihre Aufsichtsräte waren und da auch über ihre Verträge, Bezahlung und sowas bestimmt haben. Und das sind Zustände, die nicht mehr lange so gehen. Also da ist viel Veränderung im Schwange, da wird sich ganz viel tun. Oder Signal Iduna, nehmen Sie Signal Iduna. Der Schulte, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat Stein und Bein geschworen, wenn man ihn fragte, dass sie nie einen Run-off überlegen würden, auch für Teilbestände. Jetzt macht der Leitermann, sein Nachfolger, macht einen Teil-Run-off, den er aber nicht so nennen darf. Und die Stimmung ist nicht gut, was man so hört. Was ich sagen will, ist, dass dieser Generationen-Clash, der da gerade kommt, den werden die Älteren verlieren. Oder der schon da ist, dieser Generationen-Clash, der schon da ist, den werden die Älteren verlieren und die Jüngeren aber nicht gewinnen, weil er eigentlich kaum zu gewinnen ist. Und das ist die Lage.
Düstere Aussichten. Aber noch
für manche, ja.
Aber zu dem Punkt Nachwuchs, da habe ich ja vor 2 Monaten mit 2 Studierenden der Technischen Hochschule Köln gesprochen und die gefragt, was die denn von einem attraktiven oder was für sie ein attraktiver Arbeitgeber wäre und was sie generell so für Wünsche für ihre berufliche Zukunft haben. Und da hat sich auch herauskristallisiert, dass es ihnen gar nicht mal so um Geld und Macht geht. Also das, was damals vielleicht so ein Ding war oder ein Ding zu sein schien, steht nicht an erster Stelle, sondern es geht da vielmehr um so Sachen wie, dass Fähigkeiten anerkannt werden und unterstützt werden, Hierarchien flacher werden. Diversität und hybrides Arbeiten sind im Grunde schon eine Selbstverständlichkeit. Also ich habe das Gefühl, da müssen ein paar Unternehmen noch ein bisschen dran arbeiten.
Naja, wobei in der Jugend ja auch verschiedene Trends da sind. Das ist der eine, den Sie genannt haben. Aber ich glaube, wenn Sie ein bisschen weiter bohren oder vielleicht auch 1-2 Jahre warten. Ich meine, wer hat das große Wachstum gehabt bei den Erstwählern? Die Grünen und die FDP. Die Grünen wollen die Umwelt schützen und die FDP-Neuwähler wollen Karriere machen und sich durchsetzen und sind Marktliberale. Das ist ja auch nicht schlimm, aber die sind dann anders drauf als die Gesprächspartner, die Sie gerade hatten.
Ja, ich habe nicht gefragt, was die gewählt haben. Aber da haben Sie natürlich recht. Es gibt sicher auch die geldorientierten jungen Menschen und die Klimawursten eben auch. Was hatten Sie denn so für Ansprüche, Herr Fromme, damals, als Sie jung waren, an Ihren Arbeitgeber?
Ich wollte vor allem Spaß haben. Es hat auch vor allem geklappt. Ich hatte im Wesentlichen Spaß im Berufsleben, muss man sagen. Das war das Beste eigentlich.
Das ist schön.
Ich habe auch nicht schlecht verdient, verdiene immer noch nicht schlecht, aber das gehörte auch dazu, zum Spaß haben. Aber ich habe mir den Job ausgesucht, den ich immer machen wollte. Ich wollte seitdem 14. Lebensjahr Journalist werden, ich bin's geworden und hatte dabei unglaublich viel Spaß.
Oh, damit kommen wir schon zum nächsten Thema, Spaß. Spaß hatten die Kunden der Rückversicherer weniger.
Oh, was war das für eine Überleitung, Kai? Die kriegt aber den ersten Preis in der Überleitung Dankeschön, des Jahres.
Dankeschön. Ja, also ich denke, besser wird es in diesem Jahr nicht. Ja, also in dieser Woche war Rückversicherung auch ein großes Thema. Guy Carpenter, Gallagher Re und Howden haben jeweils ihre Berichte zur Januarerneuerung herausgegeben in der Rückversicherung. Und ja, trauriges Ergebnis, die Preise sind gestiegen, traurig für die Kunden. Und Gallagher Re geht ja sogar so weit und hat geschrieben, dass einige langjährige Kundenbeziehungen durch das Beharren der Rückversicherer auf höhere Preise überstrapaziert worden sein könnten. Könnte ich mir auch vorstellen, denn auf jedes Jahr höhere Preise hat ja niemand so richtig Lust. Aber blieb den Rückversicherern überhaupt was anderes übrig?
Naja, ich meine, die Kunden, die jetzt nicht Lust auf höhere Preise jedes Jahr haben, die hatten schon Lust auf sinkende Preise jedes Jahr, was es ja in den Jahren davor gab, muss man aber auch mal sagen. Das ist ja, das ist ja nicht so, die Rückversicherer haben natürlich jahrelang ziemlich nachgegeben bei den meisten, haben übrigens immer noch gut verdient, das ist ja das Interessante dabei, aber die Preise sind dann schon deutlich gesunken, das ist so. Aber jetzt tut sich sehr viel und sie haben richtig erklärt, dass die Preise jetzt zum wiederholten Mal gestiegen sind, vor allem für schadenbelastete Verträge, wo es ja einige gab, aber auch für andere Verträge. Da ist von 7% die Rede ohne Schadenbelastung. Ja, das ist schon was.
Ja, und gerade dieser Punkt, dass auch Kunden in Anführungsstrichen bestraft werden, die dann eben keinen Schaden im vergangenen Jahr da erlitten haben, sondern es dann einfach um diesen generellen Trend geht. Und auch, wenn man da hört von zähen und schwierigen Verhandlungen, da werden ja Alternativen irgendwie attraktiver, oder? Also wie wahrscheinlich ist es da, dass man nach Alternativen zur Rückversicherung sucht, beispielsweise indem sich Erstversicherer zusammentun und ein Risiko tragen, statt es an die Rückversicherung weiterzugeben?
Naja, dass die Erstversicherer sich gegenseitig Risiko austauschen, das machen sie schon. Das ist ja institutionalisiert bei den deutschen öffentlichen Versicherern über die Deutsche Rück und den Verband, den die haben, der ist ja auch ein Rückversicherer. Und bei den Versicherungsvereinen ist es so, großen deutschen Versicherungsvereine wie Coburg und so weiter sind Anteilseigner an der E&S Rück, Teil der Hannover Rück, also die haben da schon einen gewissen Einfluss. Man muss das, glaube ich, zusammen betrachten mit der Industrieversicherung, wo die Preise ja ähnlich scharf hochgehen, das kann man schon als Einheit sehen. Und ich glaube, dass das zwei Folgen haben wird. Eigentragung, haben Sie gesagt, aber auch in der Industrie. Also viel mehr Captive-Lösungen, vielleicht auch branchenweite Captive-Lösungen, da wird viel kommen. Und ich glaube, das alternative Kapital wird noch ein bisschen gucken, was mit Schäden ist in diesem Jahr. Letztes Jahr war wirklich schlimm. Und werden noch ein bisschen gucken, was mit diesen Problemfällen ist, wo sie ihr Geld nicht rausgekriegt haben. Diese Locked-In-Fälle, wo es Streit gab um die Schadenzahlung und das Geld deswegen ein paar Jahre in irgendwelchen Konten blockiert war. Aber das löst sich langsam auf. Und dann glaube ich, dass alternatives Kapital mit Macht verstärkt draufkommt. Es gibt unheimlich viel Kapital im Markt. Und wenn die Preise steigen, ist das in der Regel ein Anzeichen dafür, dass mehr Kapital reingeht. Und in der Geschichte der Rückversicherung hat das immer dazu geführt, dass entweder neue Gesellschaften entstehen auf Bermuda oder sonst wo. Oder dass bestehende Gesellschaften, die vor allem Kapazitätsgeber werden, aufgebaut werden. Oder dass bestehende Gesellschaften, die vor allem Kapazitätsgeber sind, viel mehr frisches Kapital kriegen. Ja, und dann wird der Preistrend sich drehen. Also ich glaube, dass mit der Verhärtung des Marktes wird dieses spätestens nächstes Jahr vorbei sein. Und dann ist die spannende Frage vor 10 Jahren, die ist dann, ob die Versicherer und die Rückversicherer sofort in die alten Muster zurückkehren, Marktanteil halten, um jeden Preis und deswegen nachgeben. Das wird man sehen.
Ja, weil das war nämlich die Frage, die sich mir gestellt hat, ob man, weil mit Blick auf den Klimawandel und immer häufiger auftretende Naturkatastrophenereignissen, geht man ja davon aus, dass die Schäden weiter steigen werden, die Naturkatastrophenschäden, die ja auch im vergangenen Jahr zu den höheren Preisen beigetragen haben. Dann geht man ja eigentlich auch davon aus, dass folglich auch die Preise immer weiter steigen. Aber Sie meinen, dass es da eine Wende geben wird und irgendwann wieder wir in einen weichen Markt eintauchen werden?
Ja, wenn viel Kapital reinkommt, wird es auf jeden Fall weicher werden. Ob es ein ganz weicher Markt wird, wird man dann sehen. Das hängt ja auch ab, wie sich die Unternehmen verhalten. Aber zentral ist ja, Sie haben recht, bei Naturkatastrophen ist das so. Es ist aber auch, muss man auch mal sagen,
Cyber wäre auch noch ein Punkt.
Ja, das komme ich gleich. Naturkatastrophen ist ja ein einfaches Geschäft, weil du hast den Schaden in demselben Jahr, da ist kein Longtail, da ist nichts. Und deswegen sind ja die Preisfluktuationen da auch am schärfsten. Wenn hohe Verluste da sind, steigen halt die Preise und dann gehen sie wieder runter. Wo es die Rückversicherer erwischen kann, auf der Schadenseite, ist natürlich ganz woanders, nämlich bei Haftpflicht in allen Formen, weil da der Klimawandel, Pandemien und sowas Risiken schaffen, die kein Mensch auf dem Zettel hatte, genau wie bei Cyber. Da gibt's Risiken, die auch kein Mensch auf dem Zettel hatte. Hm. Und da kann noch was passieren. Also ich erinnere, für mich ist Cyber so ein bisschen wie Asbest früher. Alle Welt hat es geschrieben, also das Geschäft geschrieben, es wurde verharmlost und sowas. Und irgendwann hat es viele Gesellschaften an den Rand des Untergangs gebracht und einige auch an den Untergang. Also ich halte Cyber für das neue Asbest und glaube, dass da viel gemacht wird, was überhaupt in keiner Weise vertretbar ist.
Aber würden Sie sagen, dass das verharmlost wird? Weil also im vergangenen Jahr haben wir doch wirklich sehr viel über Cyber berichtet und die Versicherer waren ja immer davor und sagen, oh, Cyberangriff, holen Sie sich Deckung. Meinen Sie, dass die da noch zu vorsichtig beim Zeichnen der Risiken sind und eigentlich mehr einnehmen müssten? Oder?
Also ich glaube, das Entscheidende ist bei Cyber, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich zeichnen. Hm. Also weil das Risiko nicht bekannt ist, weil das Cyberrisiko von heute ist ein anderes als vor 2 Jahren. Und in 2 Jahren wird es ein anderes sein als heute. Und in 6 Monaten wird es ein anderes sein. Ich habe dieses Beispiel schon mal erzählt, ich erzähle es gerne nochmal. Nehmen Sie an, Sie sind seit 100 Jahren Gebäudeversicherer, haben alle Statistiken über Gebäude, die Sie haben können, Stürme, Feuer, alles. Sie haben jede technische Entwicklung eingepreist und versichern einen Wohnkomplex mit, weiß ich nicht, 1000 Häusern oder sowas irgendwo. Und dann verflüssigt sich die Erde unter diesem Häuserblock. Aus was für einem Grund auch immer. Ich habe jetzt keinen Grund, aber ich meine, wir haben ja in Köln den U-Bahn-Einsturz gesehen oder so. Also es gibt eine Erdverflüssigung. Die hatten sie nie auf dem Zettel. Die ist nicht eingepreist, aber die passiert. Und die passiert hier, da und dort und überall. Und auf einmal sind die pleite wegen der Gebäudeversicherung. Hm. Da ist es unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Bei Cyber ist das, was ich da Erdverflüssigung genannt habe, sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Hm. Dass in 6 Monaten ein Angriffsmodus kommt, den sie überhaupt nicht kennen. Und in einem Jahr einer, der völlig undenkbar ist, weil dann auf einmal die Kriminellen sich die ersten Supercomputer gekauft haben. Deswegen werden in Wirklichkeit werden da Risiken versichert, die nicht versicherbar sind, zum großen Teil. Und das wird immer teuer.
Also im Moment spielen die Versicherer sozusagen noch auf Glück und riskant. Aber dann ist ja die Frage, soll man überhaupt so ein Risiko absichern oder nicht lieber das dem Staat, sage ich mal, überlassen?
Ja, das merken ja auch einige gerade von den Rückversicherern, die da ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Bis vor kurzem hat die Münchner Rück immer noch gesagt, sie wollte so 10% vom Weltmarkt immer haben an Prämie. Jetzt haben sie vor kurzem überhaupt, hätten sie nie gesagt. Sie haben es natürlich gesagt, aber sie wollen von der Aussage runter. Also bereiten ihre Aktionäre und andere darauf vor, dass sie da dass der Markt sich da etwas ändert für sie. Also ich glaube, Cyber ist so nicht versicherbar. Ob es eine staatliche Lösung geben muss, ja, das kann sein. Ich glaube, dass man ganz anders die Ansprüche an die Sicherungen der Unternehmen ganz anders stellen muss, ganz anders als heute. Und dass man das auch politisch angehen muss. Also als die Piraten vor der afrikanischen Ostküste Schiffe aufgebracht haben, gab es dann noch eine politische Lösung. Starken diplomatischen Druck und sogar militärischen Einsatz. Ich bin jetzt gegen Kriege wegen Cyberrisiken, aber dass man anderen Druck auf Russland und die Ukraine macht. In der Ukraine, unter Verbündeten Ukraine, sitzen auch viele von diesen Verbrechern, in Weißrussland auch. Und die zur Rechenschaft zieht, das finde ich schon richtig.
Hm. Ja, also wir werden diese Entwicklung auf jeden Fall weiter verfolgen und schauen, wie lange Versicherer noch Cyberrisiken zeichnen werden und was sich da genau tun wird. Für diese Woche war es das aber. Es war schön, Herr Fromme. Ich wünsche Ihnen und allen Zuhörenden eine gute Restwoche und sage bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Kaya Zayan. Tschüss.
Tschüss.